Einen schönen guten Morgen euch allen. Siegfried hat mir gesagt, ich soll mich kurz vorstellen oder meine Familie natürlich inklusive für die, die uns noch nicht kennen. Es ist ja schön, das zu hören, dass eine Gemeinde wächst, sodass immer wieder neue Leute hinzukommen. Also für die, die uns nicht kennen, wir waren vor 9 Jahren, haben wir Hannover verlassen, nicht weil es uns hier so schlecht gefallen hat, sondern weil uns Gott weitergeführt hat. Beruflich habe ich mich umorientiert zum Auswärtigen Dienst bei der Bundesregierung und wir sind zunächst nach Bonn gegangen, ein paar Jahre, dann nach Teheran, fast 3 Jahre, jetzt sind wir in Den Haag und heute sind wir hier, weil ich Urlaub habe und wir freuen uns auch, nehmen an einer Familienfreizeit teil, also ihr seid gerade aus einer Freizeit gekommen. Wir werden in ein paar Tagen in eine Freizeit fahren, am 1. August im Solling, schönen Weserbergland, bei Holzminden, Dassel, Holzminden. Sehr zu empfehlen für die, die das noch nicht kennen. Mit anderen Familien zusammen, wir haben das letztes Jahr schon erlebt, hat uns sehr gut gefallen und wir freuen uns schon darauf. Jetzt freue ich mich, dass wir hier sind, unter euch, und das Thema Freude ist schon angeklungen. Eigentlich kann ich mir die Predigt sparen, wenn ich so an die Lieder denke, an das, was hier von der Teenfreizeit schon erzählt wurde. Also wir haben ja hier reichlich Material. Empfehle ich mal wirklich, sich die Zettel anzuschauen. Da wird Dank ausgedrückt, Freude ausgedrückt. Im Grunde genommen alles das, was auch das Thema dieser Predigt sein soll. Bleibende Freude. Freude, die bleibt. In einem Lied wurde das so schön gesagt, Jesus ist meine Freude. Oder auch in dem Eingangswort, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, ich erinnere mich vor langen Jahren, wie gesagt, als ich in Hannover noch gearbeitet habe, im Rechenzentrum, da tippte ich, weiß nicht warum, wie mir das gerade in den Sinn kam, vielleicht hatte ich nicht so viel zu tun, tippte ich in den Bildschirm ein, im Rechenzentrum, ich freue mich. Dann schaute mir ein Kollege, ich glaube, war sogar mein Vorgesetzter, schaute mir über die Schulter und sagte, wieso freuen Sie sich? Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich freute mich einfach und möchte einfach diese Frage jetzt mal so weitergeben. Worüber hast du dich zuletzt ganz besonders gefreut? Wir haben es gerade von der Teenfreizeit gehört, also da gab es jeden Grund zur Freude. Aber vielleicht kommen wieder ganz neue Ereignisse und dann stellt man sich die Frage, worüber kann ich, wenn ich mal zurückschaue, was hat mich wirklich oder was gibt mir wirklich Grund zur Freude? Worüber habe ich mich besonders gefreut? War es vielleicht ein großes Geschenk zum Geburtstag, wo ich jetzt noch dran denke, ja, darüber freue ich mich so jeden Tag, ja, das war wirklich gut. Oder waren es Glückwünsche, die mir jemand gegeben hat und gesagt, weißt du, ich habe dich wirklich lieb. Ich habe an dich gedacht und das einfach zu wissen und ich habe auch für dich gebetet, ist das etwas, worüber ich mich besonders gefreut habe? Oder war es das Schulzeugnis, wenn es gut war? Ja, 1, 1, 2. Ja, Grund zur Freude. War es eine Beförderung in der Firma, Gehaltserhöhung, war das etwas, worüber ich mich freuen konnte? Was mich so wirklich erhoben hat und was mich heute noch so richtig jeden Tag strahlen lässt und sagt, jawohl, das darauf kann ich bauen. Oder waren es ganz andere Ereignisse? Also wenn ich mal so zurückdenke, ein ganz tiefgreifendes Ereignis, was mich auch sehr berührt hat, was ja bis nach Hannover auch durchgeschlagen hat, das war, als die Mauer, die Deutschland geteilt hatte, gefallen ist. Dass sogar Trabis bis nach hier durchgefahren sind und über den Autobahnbrücken standen die Leute und haben gesagt, herzlich willkommen, schön, dass ihr jetzt hier seid, dass ihr hier rüberfahren dürft. Und das war wirklich ein Ereignis. Ich kann mich entsinnen, da ist man von den Dörfern, die an der Grenze waren, rübergegangen, Fußmarsch, egal. Das war da verqualmt, die Luft war noch nicht so besonders sauber, aber das war einfach eine Freude, das hat die Leute nicht abgehalten und haben sich gefreut, endlich können wir hier rübergehen. Endlich können wir hier miteinander sprechen. Oder war es vielleicht ein ganz jüngstes Ereignis hier, ich will nicht sagen Schumacher, dass der seinen Weltmeister geworden ist, sondern vielleicht als Fußball-Weltmeisterschaft war. Das hat ja auch einige hellauf begeistert. Also ich war ganz erstaunt in Frankfurt, als die Fußballmannschaft da kam. Ich dachte, die hätten nur den zweiten Platz gemacht, aber die wurden so empfangen, als ob sie die Sieger gewesen sind. Ja, das habe ich noch nie erlebt. Grund zur Freude. Ja, ist das, was uns so erhebt? Ist das, was uns mitreißt, was uns hilft? Wir haben hier eine Geschichte gerade gehört in der Bibel. Da kommen zwar ungefähr 72 Leute kommen zurück. Ich weiß nicht, es war nicht eine Missionsfreizeit, es war aber auch eine Art, es war eine Missionsfreizeit wahrscheinlich. Die wurden ausgesandt und sagten, also wo ihr hingeht, da sollt ihr den Leuten Frieden zusprechen, sollt ihnen helfen, wenn dort Kranke sind, sollt ihr die gesund machen. Und nicht nur das haben die gemacht, sondern sie haben sogar mehr gemacht, als ihnen eigentlich gesagt wurde. Sie kamen zurück und sagten, also wir haben so viel erlebt, wir können so viel erzählen, also wir sind hellauf begeistert. Wir haben sogar erlebt, dass Menschen, die besessen waren, die also vom Bösen total vereinnahmt waren, dass die frei geworden sind. Das Böse, das wirklich, wir konnten anderen in deinem Namen, konnten wir sagen, die bösen Geister sollen verschwinden, und das ist passiert. Das, also super. Wir haben das wirklich erlebt. Wir haben es mehr erlebt als, und vielleicht so in Gedanken, einige andere Jünger, die hatten ja damit Probleme, ne? So Geister austreiben, das war ja nicht so einfach. Da musste man, sagte Jesus noch, da soll man eigentlich ins Gebet gehen. Und, aber wir haben das erlebt. Ganz toll. Positive Erfahrung gemacht. Wir haben mehr Erfolg gehabt als andere, so nebenbei. Und tja, Sieg im Namen Jesus, was gibt es Größeres? Darüber kann man sich doch nur freuen. Ja, im Englischen gibt es zwei Begriffe für Freude. Siegfried kann ich gerne korrigieren, falls ich da falsch liege. Es gibt einmal den Ausdruck Joy für Freude, die wirklich ja, bleibt, die grundlegend ist. Und es gibt den Ausdruck Pleasure. Ne, Pleasure, das klingt so nach Fun, Spaß, ja, Freizeit, jetzt weiß ich nicht, war die Freizeit, war sicher auch Pleasure. Ne? Dass man hat Spaß gehabt, hat sich gefreut und dies und das erlebt. Die Frage ist dann aber auch, ist auch Joy da gewesen? Also eine Freude, die nicht nur nach der Freizeit dann ist und dann so langsam beginnt dann die Halbwertszeit, es verfällt, dann verblasst das immer mehr. Dann kommt der Alltag, dann kommt die Schule und ja, war dann doch, da war noch eine Freizeit, ja. Naja, das war's dann. Joy ist eine Freude, die bleibt. Ja, und jetzt kommt, sagen die Leute hier, die Jesus erlebt haben, sagen, das ist unsere Freude. Und jetzt, was erwarten Sie denn jetzt? Dass Jesus sagt, habt ihr super gemacht. Ich bin richtig stolz auf euch. Solche Leute, wie ihr seid, die kann ich gebrauchen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, sind wir nicht auch so, dass wir manchmal uns nach Lob sehnen? Wo werden wir denn wirklich anerkannt? Wo erfahren wir wirklich Anerkennung für das, was wir getan haben? Vielleicht geschieht das auch zu wenig, dass einer mal zu uns sagt und sagt, weißt du, das hast du gut gemacht. Ich habe mich darüber sehr gefreut, das hat mir sehr geholfen. Wann bist du zuletzt gelobt worden? Wie viel musst du leisten, damit du wirklich mal eine Anerkennung bekommst? Oder wird das als selbstverständlich hingenommen? Aber sollten wir auch darauf aus sein, auf Lob? Wie gehen wir denn damit um, wenn wir gelobt werden? Wenn einer sagt, hast du gut gemacht, was geht dann in uns ab? Können wir damit umgehen? Oder denken wir, habe ich doch gleich gewusst? Wusste ich doch gar nicht nötig. Bin doch gut. Wie oft bilden wir uns etwas darauf ein, auf das, was wir meinen, geleistet zu haben? Wie oft sind wir stolz darüber? Dann wollen wir noch Lob erheischen. Ich habe mich mal selber bei ertappt, wo ich dann hörte, na, wird mein Name auch genannt? Ist der auch unter der Liste der, die etwas getan haben? Oh, schade. Hab mich vergessen. Wollen wir manchmal solche Highlights konservieren, so wie wir so ein Album haben? Das erlebt und das, und wenn jemand kommt, zeigen. Guck mal, habe ich vorzuweisen. Toll, ne? Sind das unsere Leistungen? Brauchen wir das, um uns mit anderen zu vergleichen, um zu zeigen, du, so schlecht bin ich gar nicht. Denk das nicht, ich habe auch was vorzuweisen. Jesus macht uns hier in dieser Geschichte auf etwas aufmerksam, was so typisch, kann man sagen, typisch menschlich ist. Und die größte Gefahr, das erleben wir ja auch, wenn wir die Zeitung aufschlagen, die very important persons, die Prominenten, die immer so im Brennpunkt stehen, die auch gleich in irgendwelchen Illustrierten oder Zeitungen gleich verrissen werden. Aber jetzt mal, wer betet denn für die Leute? Wer denkt denn an die? Die sind ja wirklich hochgradig gefährdet. Ne, wer jetzt auch in der Politik, ich meine, jetzt sind ja bald Wahlen, wer da im Brennpunkt steht, der wird natürlich ganz genau beäugt, wie geht er mit irgendwas um. Und dann ist die Gefahr sehr groß, da muss man sich mal hineindenken. Man wird irgendwo hingezerrt, Pressekonferenzen, irgendwelche Talkshows, irgendwelche Journalisten, die, was meinen Sie denn dazu? Ah, ja, ich. Und dann stürzen die Leute plötzlich ab. Ne, aus einer ganz großen Höhe plötzlich stürzen sie ab. Plötzlich sind sie nichts mehr. So schnell kann es gehen. Man kann aus einer großen Höhe abstürzen. Man kann große Erfahrungen machen. Leider auch im Persönlichen kennt dann auch, fallen einem sicher auch einige ein, wo man sagt, Mensch, die waren doch mal so, sind so super in Erscheinung getreten und dann plötzlich sind sie abgestürzt. Wie kann das passieren? Wir haben den Beispiel, als Beispiel nennt Jesus, wie es dem Teufel ergangen ist. Er sagt, ich sah den Satan fallen wie ein Blitz vom Himmel. Ganz von ganz oben, ganz tief gefallen. Und das ist eine Sache, die habe ich mal erlebt selber, als ich von einer Dienstreise war in einem Hotel, ganz für mich alleine, niemand bei mir. Und keinem, den ich irgendwas beweisen musste, wer ich bin. Und dann so in der Stille, dann wird mir plötzlich so deutlich, oder als ob Gott zu mir spricht und sagt, weißt du, Jürgen, nimm du dich nicht so wichtig. Nimm du dich nicht so wichtig. Das muss ich mir manchmal noch sagen lassen, und manchmal sagt es auch die Melanie zu mir, meine Frau. Nimm du dich nicht so wichtig. Warum? Warum müssen wir uns das manchmal so sagen lassen? Weil alles, was wir erleben, und da haben wir ja reichlich, sehen wir auch an diesem Kreuz, wir haben reichlich etwas, können wir aufzählen, was wir erlebt haben, was Gott uns auch geschenkt hat. Alles das ist aber ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk, wofür wir eigentlich immer dankbar sein können. Wenn wir fantastische Wunder erlebt haben, Heilung, dann ist das auch sein Geschenk. Gott kann uns so viel schenken, aber das kann uns so vereinnahmen, dass wir nur auf dieses Geschenk schauen, was so fantastisch ist, und gar nicht mehr sehen, wer es uns gegeben hat. Das kann uns auch den Blick verstellen. Wir sagen, das muss ich haben, und dann schenkt es Gott. Dann habe ich es. Und dann? Und deswegen sagt Jesus hier, wisst ihr, freut euch nicht so sehr darüber, was ihr hier erlebt habt, was ihr geschenkt bekommen habt, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, in einem Buch verzeichnet sind, da steht ihr drin. Ihr gehört zu Gott. Aber jetzt mal, also eure Namen im Himmel geschrieben sind, nicht sein könnten, nicht vielleicht, sind. Und jetzt kann einer sagen, hör mal, das klingt aber ein bisschen vermessen. Ja, wie soll ich, das kann man jetzt schon wissen. Die Jünger wussten das, eure Namen sind im Himmel geschrieben. Ja, wie jetzt? Ich brauche dafür nichts mehr tun? Könnte ich das jetzt auch sagen von mir? Mein Name ist im Himmel geschrieben? Kann ich das jetzt schon wissen? Oder mache ich mir da vielleicht selber etwas vor? Woher weiß ich das denn, ob das stimmt? Ist das nicht etwas kühn, wenn ich sage, mein Name ist im Himmel geschrieben. Ich bin bei Gott. Ich bin Gottes Kind. Können wir denn sicher sein, dass wir in den Himmel kommen? Oder müssen wir nicht dafür noch etwas tun? Ist das denn jetzt schon abgehakt? Wenn du eine Zusage hast, dass jemand zu dir sagt, weißt du, du bekommst morgen eine große Erbschaft, die hast du sicher, du stehst da schon als Erbe drin, schon alles geregelt, morgen kannst du sie in Empfang nehmen. Hier kann ich dir zeigen, Urkunde. Hast du sagen, naja, gut morgen, aber immerhin, ich weiß es. Aber woher soll ich das denn wissen? Vielleicht ist das ja, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Oder vielleicht ist da irgendein Irrtum passiert. Und dafür brauche ich nichts mehr tun? Ja, wie ist denn das mit den anderen Aussagen in der Bibel, dass man heißt, ja, tut Gutes und so weiter. Ist das, zählt das dann alles nicht mehr? Wenn ich schon weiß, dass ich beschenkt bin, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Oder? Wenn wir jetzt einfach so an Gruppen denken, fanatische Gruppen, oder zum Beispiel an den Paulus, der ja auch ein Saulus war, wie hat der sich ins Zeug gelegt, wie hat der sich angestrengt, dass er gesagt hat, ich will für Gott da sein und ich will alles tun. Dieser Mann hätte ja gar keinen Grund gehabt, Christ zu werden. Warum? Er war doch auf der Seite Gottes. Und er hat, musste erkennen, ihn hat es wie ein Blitz, hat es ihn getroffen, dass sein Leben so falsch läuft. Weil er versucht hat, den Himmel sich zu verdienen. Und er musste erkennen, dass alles das, dieses Bemühen, nicht zählt. In dem Bibelabschnitt wird gesagt, es ist dieses Geschenk, da haben viele haben danach versucht, das zu erfahren. Gelehrte, Wissenschaftler. Und sie konnten es nicht erfassen. Sie konnten Gott mit ihrer Intelligenz nicht erfassen, mit ihrem Wissen. Weil es ein Geschenk ist, eine persönliche Beziehung. Das ist wie die Beziehung eines Kindes zum Vater. Das Kind verdient sich nicht, diese Beziehung, sondern es ist Kind. Oder vielleicht sagt jemand, ja, aber Kind Gottes bin ich doch gar nicht. Ich bin so anders. Aber wenn du adoptiert bist, in eine Familie aufgenommen, dann gehörst du auch dazu. Manchmal wird das mit einer Adoption verglichen. Und wenn du weißt, dass du zu Gott gehörst, was bedeutet das? Ist das wirklich wenig? Ist das nichts? Also für mich bedeutet das Sicherheit. Geborgenheit in Gottes Hand, geliebt sein. Das wird auch hier so schön ausgedrückt. Ich will mal eine. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Ich muss mich nicht beweisen. In einer anderen Bibelstelle, die ich als Parallelstelle gerne lesen möchte, da kommen Leute zu Jesus und wollen sich beweisen, was sie getan haben. Und sie sagen, oder Jesus sagt, an jenem Tage werden viele zu mir kommen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ja, ist das nicht der Beweis, dass sie zu Gott gehören? Und doch, man kann so vieles tun. Und Jesus sagt es dann auch. Er sagt, darauf kommt es nicht an, sondern dass ihr zu mir gehört. Das macht uns demütig, dass wir selber es nicht bewirken können, dass wir zu Gott gehören, sondern dass er es uns schenkt. Dadurch können wir nicht überheblich werden. Der verlorene Sohn, der wieder nach Hause kommen durfte, der wurde als Kind angenommen, als ein Geschenk. Er brauchte nicht Sklave sein, der etwas beweisen musste, der sich erstmal abarbeiten musste, sich die Anerkennung des Vaters verdienen musste, sondern er wurde als Kind und Erbe wieder aufgenommen. Das hat mal ein Arbeitskollegen von mir, hat das sehr ärgerlich gemacht, weil er sagte, wenn das Christsein bedeutet, dann finde ich Gott ungerecht. Weil er zieht ja die Menschen gar nicht zur Verantwortung für das, was sie falsch gemacht haben. Ja, also so einen Gott konnte er sich nicht vorstellen, der einfach dann sagt, gut, ich mache gar nichts. Stimmt das denn? Macht Gott gar nichts? Wenn wir das Kreuz sehen, da ist ja eine Dornenkrone auch drauf, auf dem Kreuz, dann zeigt das, dass es etwas gekostet hat, dass Jesus selbst dafür bezahlt hat. Dass es keine billige Gnade ist, kein billiges Geschenk, sondern dass ein anderer dafür bezahlt hat. Und die Frage an uns ist, macht uns das dankbar? Macht uns das, gibt uns das Freude jeden Tag? Oder vergessen wir das? Das Volk Israel musste regelmäßig daran erinnert werden, was Gott getan hat. In den Eingangs der 10 Gebote heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Das war die Präambel, das war das Vorwort zu den 10 Geboten. Das sollte eigentlich so die Leitlinie sein. Der Dank über die Errettung, der Dank über das, was Gott getan hat. Wenn das Abendmahl gefeiert wird, ich weiß nicht, wie oft es hier gefeiert wird, dann sehen wir das als ganz deutlich, dass das, was Gott getan hat, Jesus hat sein Leben dahin gegeben, sein Blut, sein Leib. Damit steht und fällt unser Leben. Wenn wir uns daran hängen, dann gehören wir dazu, dann sind wir Gottes Kinder. Und wenn das noch jemand da noch wankt oder sagt, ja, ich weiß es gar nicht, bin ich wirklich Gottes Kind, möchte ich ermutigen, sag ja dazu, zu dem, was Jesus getan hat. Nimm ihn an als deinen Herrn und werde Gottes Kind. Dann steht dein Name, steht geschrieben im Buch. Mehr brauchst du nicht tun. Und das ist eigentlich gar nichts, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst. Und das hat Auswirkungen. Die Frage habe ich ja gestellt, wie ist das mit den Taten? Zählen die gar nicht? Diese Frage wurde Paulus ja auch gestellt. Also wenn man schon eingeschrieben ist, dann brauche ich ja, dann kann ich ja leben, wie ich will. Dann spielt es ja keine Rolle, was ich jetzt mache. Ja, dann ich stehe ja schon fest verzeichnet. Wer wirklich Gottes Kind ist, den lässt das doch nicht kalt, oder? Wer wirklich mit Gott verbunden ist, der sagt doch nicht, ja, das war's dann. Das reißt den mit. Ich kann mich erinnern, als ich Christ geworden bin, das hat mich so begeistert. Ich habe dann Lieder gesungen, die habe ich vorher, die habe ich gerade erst gelernt, ja? Die kannte ich vorher noch gar nicht. Natürlich wird es nicht immer so feurig sein, jeden Tag. Man bekommt natürlich und man erlebt auch nicht ständig diese Sachen, wie wir sich in der Geschichte haben, ne? Dass da plötzlich Geister ausgetrieben werden und sowas, was ja nur eine Zugabe ist, sondern es kann auch mal ganz schwierig werden, in Tiefen gehen. Und dann sind es aber Früchte, die wachsen. Wir wollen immer gerne, und leider habe ich manchmal den Verdacht auch, wir wollen immer, dass es schnell geht. Jemand wird Christ und zack, was kommt jetzt raus? Wie geht es jetzt weiter? Und dann, manchmal sind wir auch sehr ungeduldig mit Menschen, die gerade erst Gott kennengelernt haben. Da möchte ich wirklich, wie wir bei Kindern, da kann ich doch auch nicht sagen, Junge, bist immer noch nicht gewachsen. Ne, bei unseren Kleinen. Mensch, wie lange dauert das denn? Und hat er immer noch nicht begriffen. Oh, und jeden Tag neu. Wie geduldig ist Gott mit uns? Und wie ungeduldig sind wir manchmal doch mit anderen? Mit uns selber sind wir vielleicht dann wieder geduldiger. Ja, ja, ich habe das, brauche meine Zeit. Gott ist so geduldig mit uns. Und das Früchte wachsen, die sind auch nicht von heute auf morgen da. Wie lange braucht man, wenn man einen, wer ist hier Gärtner, wie lange braucht man, wenn ich einen Baum, wenn ich einen Samen aussehe, bis ein Baum gewachsen ist, bis der wieder Früchte abwirft, dass man wieder neu aussehen kann. Wie lange dauert das? 10 Jahre, manchmal sogar länger, 20, ja. Man kann so vieles tun. Paulus hat das mal in sehr schönen Worten ausgedrückt. Sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, allen Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte, so gut Bescheid wüsste, dass ich fast Gottes Berater sein könnte. Alles, was ich habe, würde ich geben, spenden, für guten Zweck. Aber ich hätte keine Liebe. Ja, geht denn das? Also, können wir gar nicht vorstellen. Ja, jemand tut alles und hat in seinem Herzen keine Liebe dabei? Das gibt es. Dann ist es mir nichts nütze. Die Liebe, die Gott selber uns erweist, die in Jesus deutlich geworden ist, lasst uns von dieser Liebe leben und jeden Tag uns neu beschenken. Wir brauchen es jeden Tag. Aus dieser Liebe heraus wachsen Kinder im Verhältnis zu den Eltern. Sie wollen geliebt sein. Sie wollen nicht einfach nur versorgt sein, dass man ihnen alles gibt. Ja, hier hast du Spielzeug, dies hast du ja alles. Sie wollen geliebt sein. Erst aus der Verbindung zu Jesus, aus dieser Verbindung kommt alles andere als Folge, als Frucht, aber nicht umgekehrt. Ich möchte schließen mit einem Beispiel von der Fußball-Weltmeisterschaft, die ich erwähnt habe. Vielleicht können sich einige daran erinnern, an die Siegesszenen der Brasilianer. Das wurde im Fernsehen alles schön eingefangen und plötzlich sah man auf dem Rasen so vier Leute. Der Kommentator wusste gar nicht, was er dazu sagen sollte, erzählte irgendetwas Wirres. Und dann standen einige auf und dann sah man auf ihren T-Shirts, das war wirklich, man konnte es gar nicht falsch verstehen, da stand drauf, Jesus loves you. Und bei dem einen stand, I belong to Jesus. Brauchte man gar nicht kommentieren. Sie haben damit gezeigt, der Sieg, über den können wir uns freuen. Das ist wirklich ganz toll, dass wir gewonnen haben. Aber worüber wir uns noch viel mehr freuen und was uns für alle Zeiten Grund zur Freude gibt, das ist, dass wir zu Jesus gehören. Oder anders ausgedrückt, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus loves you. Amen.